بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا سائلا إلا أجبته. اللهم لا تجعل سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم يسر على كل معسر وبارك في المسلمين وارفع عنهم الكرب في كل مكان يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 43. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أسلوب ببيت الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Allherzigen, und Frieden und Segen sei noch den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei noch ihn, noch seine Gefährten und diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder. Wir sind immer noch bei der Erläuterung dieses segenreichen Buches, der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Und so sind wir angekommen beim 43. Vortrag, und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبة الله في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثاني من هذه الأصول، معرفة دين الإسلام بالأدلة. وعلمنا أن لدين الإسلام مراتبا ثلاثة: الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. بينا فيما مضى المرتبتين الأولى والثانية، أي بينا الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه، وما زلنا نقف مع المرتبة الثالثة، مرتبة الإحسان. وكما تعودنا قبل بداءة اللقاء، قبل أن نشرع في مواصلة الدرس، أن نستمع لمن يذكر بالجزء الذي مضى من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن
Also sind wir immer noch, liebe Geschwister, bei der zweiten Grundlage von diesen drei Grundlagen, bei der zweiten fundamentalen Grundlage, und zwar das Kennen der Religion des Islam mit den dazugehörigen Beweisen. So haben wir erläutert, dass die Religion auf drei Rangstufen basiert: einmal al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Nachdem wir al-Islam und al-Iman erläutert haben, sind wir beim Ihsan. Wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, dass zu Anfang eines jeden Unterrichts ein Bruder das auswendig gelernt auf Arabisch vorträgt und der andere das Ganze auf Deutsch, inshallah.
Al-Martabatu al-Thalithatu al-Ihsanu. Man? Min hayisamma? Arabisch? Okay, tfaddal Burhan. Aatihi al-Mikrofon. Ayna al-Mikrofon? طبعا انت الاثنين عندك؟
لا توصل.
طيب ماشي.
المرتبة الثالثة الإحسان وأركانه
ركن واحد.
أركانه
لا الإحسان ركن واحد.
المرتبة الثالثة ركن
الإحسان ركن واحد.
ركن وله ركن واحد. كما في حديث
وهو أن تعبد
وهو أن
تعبد الله كأنك تراه
وأن تعبد وهو تعبد
أن تعبد الله
أن تعبد الله وأنك
كأنك
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم.
ودليل قوله تعالى إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون.
نعم.
سورة النحل آية 128.
نعم.
قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وحين تقوم
وتقلبك
في الساجدين إنه هو السميع العليم. سورة الشعراء 26.
أوكي. وقوله تعالى
وما تكون
في شأن
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن
ولا تعملون من عمل
إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. سورة يونس آية 61.
بارك الله فيك. إن شاء الله سيأتي اليوم الذي تتكلم فيه العربية بطلاقة.
إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله فيك. آمن باللغة الألمانية. دويتش براخة. من؟ ليزن دويتش براخة. تفضل. برهان أيضا. تفضل. يتقدر أن
نشوف الإحسان. دولة الإحسان. Dann sollen wir eine einzige wie im Hadith dass du Allah so anbetest, als würdest du ihn sehen und wenn du ihn nicht siehst, so sieht er dich doch. Der Beweis für die Aussage des Erhabenen, Allah, gewiss Allah ist mit denjenigen, die gottesfürchtig sind und die Gutes tun. Surah Nahl, Vers 128. Und die Aussage des Erhabenen, vertraue auf den Allmächtigen und Barmherzigen, der dich sieht, wenn du auferstehst und deinen Stellungswechsel unter denjenigen, die sich niederwerfen. Und er ist der Allwissende und er ist der Allhörende und Allwissende. Surah Shu'ara, Vers 17 bis 22.
Ohne das Und, er ist ja der Allhörende und Allwissende.
Er ist der Allhörende und Allwissende. Surah Shu'ara, Vers 17 bis 22. Und die Aussage des Erhabenen, nichts verbringt ja an.
Die Übersetzung mag variieren, aber hier steht es, und mit keiner Angelegenheit befasst du dich.
Und mit keiner Angelegenheit befasst du dich und nichts verliest du davon am Koran und keine Tat vollbringt ihr, außer dass wir Zeugen über euch sind. Wenn ihr euch ausgiebig darüber auslässt. Das steht, glaube ich, nicht dabei.
Ja, das steht nicht
dabei.
Ja.
Okay.
Surah Yunus, Vers 61.
Sehr gut. Barakallahu fi. Ta'alaw, ikhwata li min al-Islam. Nawasil hadithana an al-Ihsan. Fi hadha al-liqa, sawfa nawasil ma'at afradul al-a'mal. بالنسبة لارتباطها بالإحسان. عندما نقرأ القرآن نلمح أمرا أن الأعمال الصالحة كلما ارتبطت بالإحسان كلما ارتفع قدرها وتفاضلت عند الله عز وجل. من ذلك على مائدة سورة المائدة الآية 93 قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعمل الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الآية على مائدة سورة المائدة الآية الثالثة والتسعون الآية الثالثة والتسعون يقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بداية هذه الآية لها سبب نزول. سبب نزولها أنها نزلت في من مات من المسلمين قبل تحريم الخمر. نزلت في من مات من المسلمين قبل تحريم الخمر. جاء في الصحيحين أنه لما نزل تحريم الخمر قال بعض القوم أي من الصحابة قتل قوم وهي في بطونهم. قال فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا الآية. الحديث متفق عليه. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قالوا كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها فنزلت ليس على الذين آمنوا الآية. من هنا لابد لنا أن نقف عدة وقفات. الوقفة الأولى لكي نفهم القرآن والسنة لابد من الرجوع لأهل العلم، لابد من التعرف على أسباب النزول بالنسبة للقرآن الكريم، لابد أن نتعرف على تفسير النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم للآيات، لابد أن نتعرف على تفسير الصحابة للآيات. كثيرون هؤلاء للأسف ممن يأخذ من القرآن يقرأ الآية ويعتمد فيها على فهمه هو، وهذه مصيبة كبيرة جدا. القرآن لا يعتمد على فهمك أنت، القرآن لابد له من نص ودليل. فهناك أنواع للتفسير، عندنا تفسير القرآن بالقرآن، آيات كثيرة جدا في كتاب الله يفسر بعضها بعضا. فمثلا عندما تقرأ قول ربك جل جلاله على مائدة سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طب الكلمات دي يعني ايه؟ ما تستعجلش، اقرأ القرآن جيدا هتجد الكلمات موضحة في موضع آخر. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى الكلمات الوردة على مائدة سورة البقرة هي الكلمات التي ذكرت الآن في سورة الأعراف تقريبا، سورة الأعراف. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب إيه كمان؟ القارعة. ما القارعة؟ آيات بنقرأها كثيرة. هقول لك يعني إيه القارعة؟ تصبر كمل الآيات سوف يفسر بعضها بعضا. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يبقى القارعة يوم القيامة، من أسماء القيامة. بعد ما جاب لك الاسم بدأ يقول لك إلا يحدث في اليوم ده، واضح؟ يبقى إذن عندي أول نوع من أنواع التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. وهناك كتاب ناتع في هذا الباب يكفيك ويشفي غليلك في هذا الباب وكتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، أمين الشنقيطي، كتاب اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ما يقرب من 8 مجلدات جاب الآيات التي يفسر بعضها بعضا. أدي باب في عندي تفسير القرآن بالمأثور أي بالسنة بالنصوص، واضح؟ فلا بد لك أن ترجع إلى السنة، ماذا قال النبي؟ كقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الصحابة اختلفوا في الآية دي، قالوا ومن منا لم يظلم نفسه، يعني كلنا ظلمنا أنفسنا، يبقى إذن ما بناش أمن ولا إيه؟ فرحوا للنبي فقال ليس الظلم الذي تفهمون إنما هو الشرك، إنما هو الشرك. يبقى معنى قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا معنى إيه؟ الشرك. وفسرنا به بقول الله تعالى في سورة لقمان في موعظة لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم أنواع، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان يغفره الله عز وجل بالتوبة، وديوان لا يترك الله منه شيئا إلا قضى فيه. فأما الديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك بالله، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى اللي يعيش على الشرك ويموت على الشرك لا مغفرة له، لكن إن تاب تاب الله عليه. الديوان الثاني لابد فيه من توبة، الكبائر، الزنا، شرب الخمر، الغيبة، النميمة، كلها كبائر لابد لها من توبة النصوح، إنك تقلع عن الذنب وتندم على ما فعلت وتعزم على عدم العودة إليه مرة ثانية. النوع الثالث من الظلم أو دواوين الظلم هو الذي لا يترك الله منه شيء إلا قضى فيه، والقصاص، حقوق العباد بقى، حق العباد، شتمت فلان لابد أن يقتص منك يوم القيامة، ما فيك، هذه لابد فيها من قصاص. اغتبت فلان لابد أن يقتص منك يوم القيامة ويأخذ حقه منك كاملا من حسناتك، فإن لم تكفي حسناتك أخذت أنت من خطاياه فدخلت النار عياذا بك. اللهم النميمة، الشائعات والكذب على الناس، لحقوق عباد، أكل أموال الناس بالباطل زي السلب والنهب والسرقة، لا عليكم السلام. إذن حقوق العباد سبحان الله، شوف حق الله الله يعفو عنه إن استغفرت وتبت خلاص، إنما حق العباد لا، لابد فيه من قصاص. لذا أنا قلت لك وأقول كثيرا إن درجتك ومنزلتك لن تتحدد بصلاتك ولا بصيامك ولا بزكاتك، ولكن تتحدد بعلاقتك بالخلق، علاقتك مع الناس إيه؟ يدي اللي تحدد منزلتك في الجنة. حديث مشهور محفوظ كلكم يحفظه، نسمعه في كل لقاء تقريبا، جاء عند الإمام مسلم، خرج النبي على أصحابه سائلا أتدرون من المفلس أو من المفلس؟ قالوا إن المفلس سفينة من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والتسليم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. خلي بقى، كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيزكي، طب مفلس ليه؟ ده اللي هنعرفه بقى، اللي أنا بأكد لك عليه، معاملتك للناس، علاقتك بالناس سواء كانوا مسلمين أو كفار. خلي بالك قوي، القرآن لما تكلم في باب العلاقات قال لك الناس، ليه ناس؟ لأن الكافر من الناس، المشرك من الناس، الملحد من الناس، كيف تعامله؟ كيف توصل له الخير؟ كيف تدعو إلى الله عز وجل؟ أنت مطالب بذلك، لا تسرقه، لا تظلمه، لا تكذب عليه، لا 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 لا، دي كلها أوامر. طيب، فالنبي قال يأتي يوم القيامة الصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقاذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فانفنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الذوين الظلم الثلاثة، نوع لا يغفر والشرك اللي يموت على الشرك، نوع يغفر بالتوبة بينك وبين الله، ذنوبك اللي بينك وبين الله تتوب تستغفر ربنا يعفو ويغفر ويبدل لك السيئة إلى حسنات. النوع الثالث اللي هو حق العباد لابد فيه من قصاص، فاحذروا حقوق العباد، احذروا حقوق العباد لأن لابد فيها من قصاص. والعبد يوم القيامة افهم هذا جيدا، لأنه يكون في حاجة ماسة لحسنة، فلا تتوقع أن يعفو عنك، لا تتوقع ذلك، لأن الهول يوم القيامة عظيم. الأم تأتي ولدها تقول يا بني ألا تعرفني، أنا أمك، لقد كان بطني لك وعاء وثدي لك سقاء وحجري لك غطاء، وأنا اليوم في حاجة إلى حسنة يعود علي خيرها في هذا اليوم. يقول أمه ليتني أستطيع ذلك، أنا أشكو مما منه تشكين، أنا كمان مثلك محتاج لحسنة. الإبن مع الأم، انتبه لهذا جيدا، لا من اغتبته، لا من ظلمته، لا من نشرت حوله الشائعات الكاذبة، لا 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 لا, لا. هذا قل أن يعفو، إنه محتاج لحسنة يوم القيامة مثلك تماما، وفجأة وجد له حقوق عندك، هل دخلوا الجنة؟ هل يا ترى يؤثرك أنت ويدخل هو النار؟ والله أبدا. تخيل كده الشيخ سيد اللي انت قاعد معاه ده، لو بيوم كان محتاج حسن دخله الجنة، ولو عندك حق إن خده يدخل الجنة، إن ما خدوش يدخل النار، هيعمل إيه؟ هيؤثرك أنت تدخل الجنة ويخش النار وإنت اللي ظلمه؟ لا أتوقع هذا، لا أتوقع هذا أبدا، والله لا أتوقعه أبدا، لأن الهول عظيم. الأب يأتي ولده، بني ألا تعرفني أنا أبوك، ويعدد له ماذا فعل من أجل في الدنيا، وبعدين يقول له أنا اليوم في حاجة إلى حسنة يعود علي خيره في هذه اليوم، يقول أبتاه ليتني أستطيع ذلك، فأنا أشكو مما منه تشكو. تأكيد ذلك في قول الله تعالى يوم يفر المرء من أبيه، يا سلام، وأمه وأخيه وصاحبتي، يوم يفر المرء من أخيه، بارك الله فيكم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني الزوجة. يقول لك قال الصحبة، في صحبة؟ فأنت مش فاهم، بتقرأ القرآن بهواك أنت، وأنت لو بتسأل أهل العلم مش هتزل، يقول لك عم الشيخ ما هو القرآن بلك وصاحبته، أيوة يا سيدي صاحبته يعني زوجاته، ما هي دي الصاحبة في الدنيا مجاورة لك. وذلك في تفسير قوله تعالى والصاحب بالجنب، قالوا الزوجة، زوجتك اللي هي من الأليق دي، عادلة زي الجارة كده في البيت، ربنا يبارك فيها يا رب، دي الصاحبة، ماشي كده، وصاحبته وبنيه الأبناء. شوف انت قد ايه بتحب ابنك وبنتك في الدنيا، تفر منهم القيامة. في أول سورة الحج هذا تقرأ القرآن بتدبر عشان تفهم يعني يوم القيامة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تخيل الأم اللي بترضع طفلها دي من هول كما ترميه وتدوس عليه، أنت ممكن تعتقد أن الأم ترمي طفلها اللي بيرضع من ثديها وتدوس عليه برجلها؟ من هول القيامة. وتضع كل ذات حمل حملها، من الرعب والخوف والفزع الحامل تسقط، يا رب سلم. ما هو ده اليوم الذي يشيب من هوله الوليد. تخيل الطفل الوليد شعره يبيض من الخوف. طبعا مشكلتنا ان احنا القيامة شوية لم نعي قدرها، بنسمع النصوص لكن بتعدي علينا النصوص. الإيمان باليوم الآخر يضبط سلوك الإنسان كاملا. الإيمان الحق، إن أمنت باليوم الآخر تنضبط. عارف ليه لسه ما انضبطتش؟ لأن قضية الإيمان باليوم الآخر لم تتمكن من قلبك بعد. عشان كده عادي ان انا اغتاب الناس، عادي ان انا اسب الناس، عادي ان انا انتهك حرمات الناس، عادي ان انا انشر الشائعات على الناس، عادي عادي عادي، لان ما عنديش ايمان قوي ان الله رقيب علي، يراني يسمعني سيحاسبني يوم القيامة. مش موجودة دي قوي. نصوص حافظينها، فانتبهوا لهذا جيدا. حقوق العباد صعبة قوي، صعبة فوق ما تتخيل. يبقى تفسير الظلم في الآية الشرك اللي هو أعلى أنواع الذبوين بقى التي لا تغفر. إذن لازم ترجع للسنة في تفسير القرآن. النبي قال هنا إيه؟ تفسير الآية عند النبي إيه؟ وضع مش بهواك. لأن بعض الناس يقول لك الله سورة كل الله واحد سهلة ويفسر كل الله واحد. طيب يا ابني استنى، قرأت تفسيرها في القرآن؟ قرأت تفسيرها إيه؟ طب شفت حتى على الأقل معاني الكلمات؟ طب النبي قال فيها إيه؟ طب سبب نزولها إيه؟ إيه؟ والكلام ده كله موجود؟ طب يتكلم في القرآن ليه؟ يقول الصديق رضي الله عنه وارضاه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في القرآن بالرأي. ومن ده؟ أبو بكر الصديق. يا الله، إحنا بقى دلوقتي قاعد كده على المصطبة، ما ربنا بيقول كذا كذا كذا، ويحط الآية في أي موضع. يا ابني استنى الله يرد عليك، لا تكذبون الله ورسوله، اتقوا الله، اتقوا الله في القرآن والسنة. يبقى لما تيجي تتكلم في القرآن لازم تتكلم بعلم. شوف النبي قال في الآية دي إيه، الصحابة قالوا إيه، التابعون ماذا قالوا. في عندنا أئمة للتفسير من التابعين زي قتادة ومجاهد حسن البصري. ما تجيبش كلامك انت، خليك خلف النص يا ابن الله يرضى عليك، لان الامر مش سهل. يبقى عندي تفسير القران بالسنه اللي هو بنسميه التفسير بالماثور، اي الماثور عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن اصحابه الغر الميمي. طيب النوع الثالث من التفسير، تفسير القران باللغه، اللغه العربيه، لان القران بلسان عربي مبين. لذلك قلت لك لن يستطيع أحد فهم القرآن والسنة إلا إن كان على علم بلغة العلم، اللغة العربية. وضع تقول لعم الشيخ في ناس ما شاء الله بلغات أخرى دعاء، دعاء يعزون الناس يذكرون بالخير، لكن الكلام في العلم يختلف. يا ابني لابد لهم اللغة، يكون واعظ ماشي، إنما يتكلم عن نوازل الأمة ويتكلم في الفتوى ويتكلم في مقاصد القرآن والسنة وما يعرفش يقول جملة لغة عربية صحيحة، لا لا لا، لن يكون له ذلك أبدا. سيدنا عمر قيل أنه وقف على المنبر يقرأ سورة عبسة، فجاء عند قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، ماشي كده آية، فسئل: فما الأب يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: الله أعلم. ده مين ده؟ فاروق الأمة عمر. إيه معنى الأب؟ قال: الله أعلم. أعرابي جالس في المجلس، تعرفين لغة العرب الفصحى الأقحاح. قال: يا أمير المؤمنين عندي من ذلك علم، أنا عندي علم في الآية دي، ده صاحب لغة، رجل عربي أصلا، عربي عربي من البدو. وانت عارفين لغة العرب أحيانا بعض الكلمات لا يعرفها أهل الحضر، يعرفها من كان في البادية. فقال له عمر: تكلم يا هذا. قال: يا أمير المؤمنين، الأب علف الحيوان. قال: ويحك، من أين جئت بهذا الفهم؟ قال: يا أمير المؤمنين، اقرأ ما بعدها، فإن الله تعالى يقول: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالفاكهة لنا والأب لأنعامنا، الفاكهة لنا والأب لأنعامنا. فجاء من تفسير القرآن بالقرآن وعنده لغة، وعنده إيه؟ لغة. فكم من كلمة في القرآن والسنة أنت تقرأها ممكن تعتقدها لها معنى دارج ومش ليست هكذا تماما، فيوعى تتكلم في القرآن برأيك، يوعى تتهاون في كلام الله عز وجل. فده اللي بنسميه تفسير القرآن باللغة. لازم يكون عندك لغة عشان تفهم مقاصد القرآن، مآلات القرآن، تفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكلام له مآلات له مقاصد، والنص في حاجة اسمها المفهوم والمنطق، وشغلانة كبيرة يا ابني ما هي سهلة. العلم عزيز. وفي بقى أنواع من التفسير باطلة بيسموها أصحابها، يسمونها أصحابها التفسير بالباطن، وده اسمه بنسميه بقى نشيل النون نحط اللام، التفسير بالباطل، زي غلاة المتصوفة الذين يفسرون القرآن على أهوائهم، كقول الله تعالى في آيات الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الآية بتتكلم عن الشفاعة يوم القيامة، وأنه لا شفاعة إلا بإذن الله تعالى لمن يرضى عنه الله ويرضى له أن يشفع. فقال لك لا، مش معناها كده، من معناها إيه؟ اسمع سيد، من ذل من الذل، ذي يعني النفس، هذه يشفى من الشفاء، عي يعني افهم، يعني ذل نفسك عشان تبقى كويس. قال لهم لا، ده كلام باطل، ده تفسيركم الباطل بقى. وقص على ذلك ايه الكثير. يبقى ده باب التفسير، انواع التفسير. فإياك أن تتكلم بغير علم، إياك أن تتكلم بغير علم. ترجم واصل.
So machen wir heute weiter, liebe Geschwister, mit dem Thema des Ihsan. Und zwar möchten wir heute, inshallah, ansprechen, was das Resultat davon ist, wenn der Muslim seine Taten mit dem Ihsan yani verbindet, dass er die Kenntnis darüber hat, über Allahs Aufsicht und Allahs Anwesenheit. Wie es heißt, dass du Allah so anbetest, als würdest du ihn sehen. Und wenn du ihn nicht siehst, so weißt du, dass er dich sieht. So sehen wir beispielsweise in Surat al-Ma'idah, liebe Geschwister, in Vers 93 sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Es lastet keine Sünde auf denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, hinsichtlich dessen, was sie bisher verzehrt haben, wenn sie fortan gottesfürchtig sind und glauben und rechtschaffene Werke tun, und wiederum gottesfürchtig sind und glauben und wiederum gottesfürchtig sind und Gutes tun. Allah liebt die Gutestuenden. Mit den Gutestuenden sind diejenigen gemeint, die den Ihsan verinnerlicht haben, sozusagen. Wir sehen diesen Vers, liebe Geschwister, in dem Allah Azzawajal über bestimmte Personen redet, die in der Vergangenheit etwas getan haben. Aber Allah Azzawajal sagt wiederum, es lastet keine Sünde auf denjenigen. Und dann erwähnt er die Voraussetzungen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und so weiter und so fort bis zum Ende des Verses. Und dann sagt Allah Azzawajal, Allah liebt die Gutestuenden. Man sollte wissen, was der Grund für die Offenbarung dieses Verses ist. Der Grund dafür ist, wie der Sheikh erwähnt hat, dass dieser Vers gekommen ist aufgrund von Menschen, die gestorben Name ist aus. Ich denke, die Batterie ist wahrscheinlich leer. Name. Okay. Ja, ganz schnell das Handmikrofon, bis der Bruder wechselt.
Die Handmikrofone already.
Nein, das Mikrofon war leider ausgefallen. Wir wiederholen nochmal, ich weiß nicht, wie lange es ausgefallen war. Wir machen heute damit weiter, indem wir darüber reden, was das Resultat dessen ist, wenn der Muslim seine Taten mit dem Ihsan verbindet. Wir haben darüber rezitiert in Surat al-Ma'idah, Vers Nummer 93, in dem Allah Azzawajal sagt: Es lastet keine Sünde auf denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, hinsichtlich dessen, was sie bisher verzehrt haben, wenn sie fortan gottesfürchtig sind und glauben und rechtschaffene Werke tun. Und wiederum gottesfürchtig sind und glauben und wiederum gottesfürchtig sind und Gutes tun. Allah liebt die Gutestuenden. Mit den Gutestuenden, liebe Geschwister, sind diejenigen gemeint, die den Ihsan sozusagen verinnerlicht haben. Der Grund für die Offenbarung dieses Verses, wie der Sheikh erwähnt hat, ist, dass dieser Vers gekommen ist aufgrund von Menschen, die gestorben sind, kurz bevor oder kurz nachdem das Verbot über den Alkohol gekommen ist. So ist der Grund dafür, dass manche Sahaba gestorben sind, wo sie vielleicht noch den Verzehr von Alkohol kurz hinter sich haben. Oder wie erwähnt ist, manche von ihnen sind gestorben und der Alkohol ist noch in ihren Bäuchern. Oder wie ebenfalls erwähnt ist, manche von ihnen sind gestorben, während sie Alkohol getrunken haben. Ja? Das ist das, was der Sheikh erwähnt hat, was der Grund dafür ist, ja, dass Menschen gestorben sind, bevor das Verbot vom Alkohol gekommen ist. Was mit diesen Menschen ist. Ja, und so sind die Sahaba zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingegangen und haben ihn ja gefragt, was ist jetzt mit denjenigen, die gestorben sind und sie haben noch Alkohol genossen oder währenddessen sind sie gestorben. So hat Allah Azza wa Jalla diesen Vers offenbart, indem er sagt, es lastet keine Sünde auf denjenigen, die glauben, rechtschaffende Werke tun und so weiter und so fort bis zum Ende des Verses. Deswegen, aufgrund dessen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass der Muslim immer wieder zurückkehrt zu den Gelehrten, zu den Leuten des Wissens, aufgrund dessen, dass er den Grund versteht, weshalb manche Verse offenbart worden sind. Denn das Reden über den Koran kann eine sehr, sehr gefährliche, yani ist an sich eine gefährliche Sache, aber kann ein sehr, sehr schlecht, gefährliches Ende mit sich nehmen, wenn man über den Koran redet, ohne das nötige Wissen. Wenn man über den Koran redet, ohne das nötige Wissen, deswegen ist es wichtig, zu den Gelehrten zurückzukehren, aufgrund dessen, dass wir diesen Vers erläutern. Denn, liebe Geschwister, wir wissen, es gibt drei Arten, oder es gibt mehrere Arten des Tafsir, yani Tafsir, dass man den Koran erläutert. Es gibt einmal die erste Art, und zwar ist dies, dass man den Tafsir des Koran macht anhand des Koran. Die Erläuterung mancher Verse anhand von anderen vorhandenen Versen. Das ist ein Tafsir vom Koran mit dem Koran. Yani manche Verse sind gekommen, diese sind vielleicht nicht ganz klar, und dann kommen Verse danach, die genau diesen Vers erläutern. Die genau diesen Vers erläutern, wie sinngemäße Übersetzung Surat al-Baqarah, dass Allah Azza wa Jalla über Adam a.s. sagt, nachdem sie diese Sünde vollzogen haben, dass Adam manche Worte sozusagen zu seinem Herrn gesagt hat. Ja, und hier ist nicht erwähnt, welche Worte das waren. Aber wie der Sheikh erwähnt hat, ungefähr in Surat al-A'raf kommt vor, dass Adam a.s. Diese und diese Worte zu Allah Azza wa Jalla gesagt hat. Oh Allah, es gibt keinen Herrn außer dich und wir gehören zu den Ungerechten, sinngemäße Übersetzung. Das ist, liebe Geschwister, Tafsir al-Quran bil Quran, yani, dass man den Quran erläutert mit dem Quran. Oder wie der Sheikh ebenfalls gesagt hat, in Surat al-Qari'ah, ja, wenn der ein oder andere hören würde al-Qari'ah, würde niemand wissen, was es vielleicht bedeutet oder sprachlich, aber wenn man die Verse danach liest, so wird einem klar, dass mit al-Qari'ah gemeint ist, Yawm al-Qiyamah, der Tag der Auferstehung. Der Tag der Auferstehung. Das ist al-Quran bil Quran. Dann gibt es die zweite Art des Tafsir, liebe Geschwister, und das ist Quran bis Sunnah. Ja, dass man den Quran erläutert anhand von Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ein Beispiel, im Vers, in dem Allah Azza wa Jalla sagt, ebenfalls sinngemäße Übersetzung, diejenigen, die glauben und sich nicht Unrecht tun, ja, und am Ende des Verses heißt es, denen gebührt die Sicherheit. Diejenigen, die glauben, ja, und nicht Unrecht tun, denen gebührt die Sicherheit. Die Sahaba radhiyallahu anhu gingen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und haben gesagt, jeder von uns ist ungerecht gegenüber sich selbst. Ja, jeder von uns ist ungerecht gegenüber sich selbst. Ja, dass er Sünden tut oder ähnliches oder die Pflichten nicht so tut, wie er sie eigentlich tun soll. Das ist eine Art der Ungerechtigkeit. Und so gingen sie zu ihm und haben gesagt, oh Rasulullah, jeder von uns ist ungerecht gegenüber sich selbst. Bedeutet dies, dass uns nicht die Sicherheit gebührt. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erläutert und gemeint, dass hier mit dem Vers die Ungerechtigkeit, ja, das gemeint ist, Ash-Shirk, dass man die Beigesellung Allahs Azza wa Jalla vollzieht, genauso wie in Surat Luqman erwähnt ist, wie Luqman zu seinem Sohn sagt, sinngemäße Übersetzung ebenfalls, oh mein Junge, geselle Allah Azza wa Jalla nicht bei, denn wahrlich der Schirk ist eine große Ungerechtigkeit, sinngemäße Übersetzung. Wahrlich der Schirk ist eine große Ungerechtigkeit. Hier ist es wichtig, liebe Geschwister, wenn der ein oder andere diesen Vers lesen würde, so würde er sagen, ungerecht. Ja, im Arabischen sagt man das so, im Deutschen ist das nicht so weit geläufig, aber im Arabischen sagt man, wenn du dir selbst Sünden tust, tust du dir Unrecht aufgrund dessen, ja, weil das, was dich am Yawm al-Qiyamah erwartet, ist das, was deine Hand vorausgeschickt hat. Aufgrund dessen sagt man, dass dies eine Ungerechtigkeit ist. Warum? Weil du mit deiner eigenen Hand etwas vorausgeschickt hast, was dir am nächsten Tag eventuell die Bestrafung oder die Entfernung von Allahs Barmherzigkeit bringt. So sehen wir aber, dass die Sahaba, Allahs Wohlgefallen lasst auf ihn, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen und ihm diese Frage stellen. Und so antwortet ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass in der Ungerechtigkeit hier Ash-Shirk gemeint ist. Zur Ungerechtigkeit, liebe Geschwister, sollte man wissen, die Ungerechtigkeit lässt sich in drei unterteilen. Die Ungerechtigkeit lässt sich in drei unterteilen. Hat Aisha radiallahu anha uns dies beigebracht, ja, dass die Arten der Ungerechtigkeit oder im Arabischen, was man auch sagt, die Arten der Schuld, ja, aber damit ist dasselbe gemeint, drei Arten sind. Die erste Art ist die große Ungerechtigkeit. Ja, und zwar ist dies, dass du Allah Azza wa Jalla etwas beigesetzt. Und dies, wenn du stirbst, bevor du Tauba, wenn du stirbst, ohne dass du Tauba von dieser Sünde gemacht hast, so wird Allah Azza wa Jalla diese nicht vergeben. Yani, die erste Art ist Ash-Shirk, dass du
Allah Azza wa Jalla etwas beigesetzt. Die zweite Art, liebe Geschwister, ist Al-Kaba'ir. Und zwar die großen Sünden, die einer extra Reue bedürfen. Ja? Nicht, wie man sagt, kleine Sünden, die Allah Azza wa Jalla so vergibt, sondern Al-Kaba'ir sind große Sünden, und ihr kennt die Arten der großen Sünden. Diese bedürfen einer extra Tawbah, einer extra Reue zu Allah Azza wa Jalla, dass Allah Azza wa Jalla dir diese vergibt. Und die dritte Art und Weise, liebe Geschwister, der Ungerechtigkeit, ist die Ungerechtigkeit, die Allah Azza wa Jalla so nicht vergibt, außer man wird sich mit den Personen eins sozusagen, ja, und zwar ist dies die Ungerechtigkeit, die im Anrecht anderer Menschen zu tun hat. Und hier, diese Sache müssen wir etwas erläutern, liebe Geschwister. Die Ungerechtigkeit in der Art und Weise, die mit dem Anrecht anderer Menschen zu tun hat, und ihr kennt diese Ungerechtigkeiten, was gemeint ist, mit Lästern, ja, und schlechtes Reden, oder vielleicht einfach nur in der Art und Weise, Al-Haq, yani, das Anrecht eines anderen zu nehmen. Und ihr kennt alle die Überlieferung, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der sinngemäßen Übersetzung seines Sahaba fragt, ja, wisst ihr, wer der Verlierer? Verlierer ist eigentlich nicht das korrekte arabische Wort dafür. Oder Pleite ebenfalls, nehmen wir das Wort Pleite oder Verlierer sozusagen. Wisst ihr, wer Pleite ist, ja, oder wer der Verlierer ist sozusagen? Und so sagten die Sahaba radhiyallahu alaihim, derjenige, der kein Dirham und kein Dinar hat. Und das ist ja eine, das Verständnis von dem Offenkundigen. Ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, weißt du, wer der, oder wie es der Bruder erwähnt hat, weißt du, wer derjenige ist, der pleite ist, so würde jeder von uns sagen, derjenige, der keinen Euro in der Tasche hat. Ja, und das ist das Verständnis, Mefhum, yani, was offenkundig aus dieser Aussage hervorgeht, dass du sagst, derjenige, der kein Geld hat. Ja, aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bringt uns hier ebenfalls bei, ja, dass damit gemeint ist, wer der Pleite ist oder wer der Verlierer ist, ist derjenige, der am jüngsten Tag mit Bergen von Hasanat kommt und mit Gebeten und mit Fasten und mit Gutes tun und Spenden und so weiter und so fort. Ja, und er hat aber im Anrecht von dem genommen und im Anrecht von dem genommen und hat über den gelästert und hat über den das gemacht und das gemacht und das gemacht. So werden sein Hasanat dem Erdboden gleich gemacht. Warum? Weil er demjenigen, dem er Schlechtes getan hat oder von seinem Anrecht genommen hat, dass er dies sein Anrecht wieder zurückgibt in Form von Hasanat sozusagen. Ja, und wenn es so weit gekommen ist, dass er keine Hasanat mehr hat, so wird er von seinen Sünden nehmen und dann ist sein Eingang ins Höllenfeuer. Ja, das, liebe Geschwister, nur um zu wissen, wie wichtig es ist, dass man darauf achtet, nicht im Anrecht anderer Menschen etwas zu nehmen. Nicht im Anrecht anderer Menschen etwas zu nehmen. Denn jeder von uns sollte das Verständnis haben, ja, dass ein Tag auf uns kommen wird, der gewaltig ist. Und das Problem von uns, liebe Geschwister, ist einfach nur aufgrund dessen, weil wir den Glauben an den jüngsten Tag oder den Glauben der Tage der Auferstehung noch nicht so verinnerlicht haben, wie wir ihn eigentlich verinnerlichen sollten. Das ist das Problem, liebe Geschwister, das ist das Problem, dass man diesen Tag nie so richtig vor Augen hat, dass man diese Sachen, diese Hadith und diese Verse, die man liest bezüglich dem Tag der Auferstehung, dem Tag der Abrechnung und so weiter und so fort, dass man diesen noch nicht intus hat. Wenn wahrlich, yani, wenn du dieses Wissen wirklich verinnerlicht hättest und dir vornimmst, danach zu leben, so wirst du automatisch nicht oder nur sehr, 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 sehr schwer über deinen Bruder lästern oder im Anrecht von deinem Bruder nehmen oder ähnliches. Warum? Aufgrund dessen, weil du weißt, dass ein gewaltiger Tag auf dich zukommt. Ja, wie erwähnt ist, an einem Tag, liebe Geschwister, stell dir mal vor, vielleicht sagst du, die Person, die du am meisten liebst, ist vielleicht deine Mutter, ja, oder wenn diese nicht mehr am Leben ist, sagst du dein Vater oder wie auch immer. Ja, an einem Tag, liebe Geschwister, an dem deine Mutter, ja, wie es in den Überlieferungen heißt, dass deine Mutter zu dir kommen wird und sagt, hier, ich bin deine Mutter und ich habe dich 9 Monate im Bauch getragen und mein Bauch war die Wohnstätte für dich, ja, und ich habe das und das und das und das mit dir gemacht, und so wird sie dich um eine Hasana bitten und so wirst du sagen, heute habe ich selbst mit mir selbst zu tun, Mutter. Ich bin mit mir selbst beschäftigt. Ja, wenn wir diese Aussagen hören, und das ist das Gefährliche, wenn man Aussagen hört über den Tag der Auferstehung, und diese Aussagen lassen einen kalt, ja, man macht sich keine Gedanken darüber, muss sich das Ganze mal bildlich vorstellen, als Ereignis. Deine Mutter kommt am jüngsten Tag zu dir und möchte von dir vielleicht nur eine Hasana. Und das ist die Mutter, die dich 9 Monate im Bauch getragen hat und das und das und so viel gemacht hat, ja, die wach geblieben ist aufgrund dessen, weil du wach warst, sie Sorgen gemacht hat aufgrund dessen, weil du krank warst und Verschiedenes. Ja, halt dir das Ganze mal vor Augen, was deine Mutter alles für dich gemacht hat. Und dann kommt sie am nächsten Tag und sie möchte eine Hasana von dir. Und du wirst nicht in der Lage dazu sein, ihr eine zu geben. Und dann kommt dein Vater, derjenige, der sich so gefreut hat auf dich und aufgrund dessen hat er gearbeitet und sich die Knochen kaputt gemacht und geschwitzt und gemacht und gemacht, aufgrund dessen, dass er dir deinen Unterhalt bezahlt. Ja, oder dir hat etwas Schönes gefallen, Fußballschuhe oder ähnliches, ja, das hat jetzt der Chef nicht erwähnt, aber dir hat etwas Schönes gefallen, ja, und dein Vater hat alles dafür gegeben, dass er dir diese Sache beschafft und hat dir das gemacht und das gemacht und das gemacht und dann wird er kommen und sagen, mein Sohn, ich bin dein Vater, ich habe das und das und das für dich gemacht und du wirst sagen, Vater, heute bin ich mit mir selbst beschäftigt. Oder wie es ebenfalls im Koran heißt, dass die Mutter, die ihr Kind stellt, ja, diese Aussagen, liebe Geschwister, wenn wir diese Aussagen hören, sollten diese Aussagen etwas in uns bewirken und uns nicht kalt lassen. Ja, ich stelle dir das nur vor, im Koran wird erwähnt, dass die Mutter, die gerade ihr Kind stellt, ja, in der Erläuterung dieses Verses, das heißt, die Mutter, die gerade ihr Kind stellt, aufgrund der Gewaltigkeit dieses Tages, sie wird ihr Kind ja nicht hinwerfen und vielleicht drüber laufen, ja, aufgrund dessen, weil dieser Tag so gewaltig ist. Und wenn du dir nun im Umkehrschluss vor Augen hältst, du siehst heute irgendeine Mutter, die ihr Kind nimmt, sie stillt jetzt gerade und sie schmeißt es hin und vielleicht läuft sie drüber und so weiter und so fort. Ja, hier paradoxe Vorstellungen. Niemand von uns würde sagen, keine Mutter der Welt würde das machen. Aber Wallahi, sie wird es machen, aufgrund dessen, weil dieser Tag so gefährlich ist. Aufgrund dessen, weil dieser Tag so gefährlich ist. Oder an einem Tag, liebe Geschwister, an dem du wieder mit deinem Bruder was zu tun haben willst, wie es im Koran heißt, nicht mit deinem Bruder, mit deinem Vater oder deiner Mutter oder deine Frau oder deine Kinder. Ja, nie dein ganzes, dein ganzer Schatz, den du auf dieser Erde, in dieser Dunja haben kannst, deine Geschwister, deine Eltern, deine Frau, deine Kinder, du hast dich auf dein Kind gefreut, deine Frau, du hast geheiratet und so weiter und so fort. All dies wirst du von dir wegweisen. Du bist beschäftigt mit dir selbst. An einem Tag, an dem, wie Allah so im Koran sagt, er fürchtet einen Tag, der so gewaltig ist, und die stillende Mutter ihr Kind schmeißt und du siehst, wie die jungen Kinder, ja, die sinngemäße Übersetzung, wie die jungen Kinder graue, weiße Haare bekommen. Ja, ein kleines Kind, liebe Geschwister, oder ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, wie auch immer, sei dahingestellt, aufgrund dessen, weil dieser Tag so gewaltig ist, bekommt es weiße Haare. Ja, wenn wir solche Aussagen hören, die sollten uns glauben lassen oder die sollen uns versuchen nahezubringen, wie gewaltig dieser Tag ist, der auf dich und auf mich wartet. Und wenn du dir bewusst bist, wie gewaltig dieser Tag ist, so wirst du dich versuchen zu zügeln, im Anrecht deiner Geschwister etwas zu nehmen. Wirst du dich zügeln, im Anrecht deiner Geschwister etwas zu nehmen. Kommen wir nun wieder zurück zu unserem Thema. Und zwar ist es der Tafsir mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie wir erwähnt haben, dass die Sahaba hingegangen sind und ihm eine Frage gestellt haben. Das sind die Anwa' al-Tafsir. Und die dritte Art und Weise ist der Tafsir mit der Sprache. Al-Tafsir, die Erläuterung des Koran, mit der arabischen Sprache sozusagen. Und hier sehen wir die Wichtigkeit der arabischen Sprache. Weil wie der Sheikh erwähnt hat, wenn du kein Arabisch kannst, ja, du kannst die Leute ermahnen, du kannst kleine Ermahnungsrunden machen, du kannst kleine Kurzvorträge machen, die Leute ermahnen, versuchen die Herzen der Menschen zu erreichen. Aber du wirst ein Meilenstein davon entfernt sein, vom eigentlichen Wissen. Wenn du die arabische Sprache nicht kannst, du kannst hoch und runter und machen und lernen und so weiter und so fort. Aber sobald du die arabische Sprache nicht kannst, solltest du wissen, dass immer noch eine riesen Entfernung zwischen dir und der arabischen Sprache ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man die arabische Sprache kennt. Ja, wie es heißt, in einer Überlieferung, dass einer des Sahaba auf den Minbar gestiegen ist, ja, und von einer bestimmten Sura rezitiert hat und diese Bedeutung nicht kannte. Und man fragte ihn, was bedeutet dies? Und so hat er gesagt, Allahu A'lam. Und was bedeutet das? Allahu A'lam. Und so stand ein Wüstenaraber auf. Und Wüstenaraber sind in der Regel eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie stark im Wissen sind. Aber ein Wüstenaraber stand auf und hat das und das so erklärt, aufgrund dessen, weil der und der Vers, der danach folgt, diese und diesen Zusammenhang hat. Also sehen wir, liebe Geschwister, hier, warum hat er dies erläutern können oder warum war er in der Lage, dies zu erläutern? Weil er im Besitz dieser Sprache war. Im Besitz dieser arabischen gewaltigen Sprache. So viele, liebe Geschwister, zu den Arten des Tafsir. Und warum haben wir dies erwähnt, die Arten des Tafsir? Dass jeder von uns sich bewusst wird, dass das Reden über den Koran eine gewaltige Sache ist. Dass das Reden über den Koran eine gewaltige Sache ist. Ja, wie einer der Sahaba, ich weiß nicht, ob es Umar oder Abu Bakr, welcher Himmel sollte mich überdecken und auf welcher Erde soll ich gehen, wenn ich über den Koran ohne das nötige Wissen rede? Kannst du dich auch nicht erinnern? Nein. من اللي قال قول الشيخنا السماء اللي أخاف يعني أن يتكلم في القرآن
أبو بكر الصديق
نعم أبو بكر الصديق اللي بيكشفت hat hier erwähnt, sind gemäß Übersetzung, welcher Himmel soll mich sozusagen überdecken oder welche Erde soll ich gehen, ja, wenn ich über den Koran rede, ohne das nötige Wissen. Ohne das nötige Wissen. Und die sollte uns beibringen, dass man, bevor man über den Koran redet oder Verse Allah, dass man das nötige Wissen sich aneignet. Ja.
Und der Tafsir al-Batin?
Ja. Ebenfalls der nächste die nächste Art und Weise des Tafsir ist ein Tafsir, den wir nicht für authentisch erklären, dass Menschen sagen, man erläutert den Koran mit dem Verborgenen sozusagen. Ja? Und dies, wie der Sheikh erwähnt hat, machen wir nun weg und machen wir Lärm hin. Und es ist Tafsir al-Batil, yani eine Art und Weise des Tafsir, die so nicht angenommen ist.
ولكي أدلل لك على أهمية العلم في هذا الباب إحنا سمع أول فائدة من الآية اللي بين إيدينا وهي ضرورة العلم والحرص عليه. لما تقرأ في سورة البقرة الآية رقم 143، سورة البقرة الآية 143، قال الله تعالى فيها: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طبعا الآية وردت في سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. لما نيجي نقول لك إيه تفسير الإيمان هنا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، لو حضرتك ما اطلعتش على تفسير الآية هتبدأ تفصل الإيمان، صح؟ إيه معنى الإيمان؟ تصديق الجازم الذي لا ريب فيه، يعني تؤمن بالله وتؤمن بالنبي وتعدد أركان الإيمان الستة، صح؟ ما ده معنى الإيمان؟ نقول لك خطأ. الإيمان هو يعني الصلاة، ما هوش الإيمان اللي أنت تعرف تعريف الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، أي إيه؟ لأن اليهود أو السفهاء من اليهود في الزمن ده بدأوا يقولوا للمسلمين إيه بعد تغيير القبلة من بيت المقدس لبيت الله الحرام. طبعا قعدوا حوالي 17 شهر يصلون تجاه بيت المقدس، تخيل بقى 17 شهر. اليوم في كم فريضة؟ 5 فرائض. شوف بقى سنة وخمس شهور صلاة، كان فريضة راحت عليهم لو كانت يعني بيت المقدس قبلة غير صحيحة. خلاص تروح تقول القبلة الصحيحة الآن بيت الله الحرام، صح؟ فلهم طيب السنة ونص دي اللي انت صليتوها بقى تجاه بيت المقدس ايه حكمها؟ يعني هل صلاتكم كانت باطلة؟ طبعا ده مشكلة كبيرة جدا، صح؟ لازم شوف يبعثوا الشك في نفوس الناس، وده منهج أهل الباطل في كل زمان ومكان، يقعد يدخل فيك حاجات كده شبهات عشان تشك. وللأسف هم حتى يجتهدون بين الأحبة، يخليك تشك في أخيك، تشك في شيخك، يبلبلوك. إنما الصحابة ما كانوش كده، كان عندهم إيمان وصدق ويقين، أي شبهة تجيلهم يرجعوا للنبي على طول، مش يقعد يدخلها بودنها ويقعد يرتب عليها أحوال وأقوال ويروح وينقل ويقعد. لا لا لا، ما كانش عندهم الكلام ده عشان يتربوا صح. عارف أنتم ليه كثيرا ما تميل بكم العواصف والرياح؟ إن لم تمكنوا بعد في التربية وفي الإيمان الصادق. لأن المؤمن الحق يعلم من هو أخوه، يجي أي حد يحاول أبدا أنا عارف من هو أخويا ده، هتقعد بقى تصير شبهة تقول لي كذا بيعمل كذا بيقول كذا، ما عنديش الكلام ده. إذا كان دي أبسط الأمور بيعملوها، المرة لو جات في الدين بقى، يعني أنتم بتختبروا في العلاقات البسيطة جدا الكثير منكم بيسقط، المرة لو اختبرنا في الدين تبقى مشكلة كبيرة، صح؟ عشان كده أقول لك في دول الغرب أنتم في حاجة ماسة للعلم الشرعي. ليه؟ إن الشبهات كثيرة جدا، وإن لم تحصن بالعلم هتضيع. فعلى طول لما نزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، الصحابة عارفين عن الإيمان هنا، يعني يا جماعة الشبهة بتاعكم التي تثيرون شبهة باطلة، لأن الذي أمرنا أن نتوجه لبيت المقدس أولا هو الله، والذي أمرنا بالتحول هو الله، لذا يقول لنا الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتم إلى بيت المقدس مقبولة صحيحة، لأن الذي أمركم بذلك هو من؟ الله. وكان الأمر بالاستقبال بيت المقدس بداية لحكم، أولا الربط بين المساجد الثلاثة، وإذا قال النبي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام بمكة والمسجد الأقصى ببيت المقدس. أدي ربط إيماني. 2، لإعلان انتقال الرسالة من بني إسرائيل إلى نبي الإسلام محمد بن عبد الله. أو كانت القبلة عندما يثبت المقدس. طيب أهو محمد جاء موافقا لجميع إخواته الكرام من الأنبياء والرسل فيتوجه قبلتهم. واضح؟ اثنين، هيبدأ محمد يستقل بالرسالة، ولذلك قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذه قبلتك. نعم يا محمد، الآن تنتقل الرسالة من بيت المقدس إليك لتكون خاتما للأنبياء والرسل. حكم كثيرة جدا جدا. إذن الذي أمر بالتوجه بيت المقدس هو الله، والذي حول القبلة هو الله، فهنا مقبول وهنا مقبول. يبقى الصلاة هنا سميت إيمانا. ويأتينا سؤال آخر، فلماذا سمى الله الصلاة إيمانا؟ سؤال أقول لك، هو إيه تعريف الإيمان أولا عند أهل السنة؟ قول وعمل، صح؟ شو ده الإيمان؟ قول وعمل. القول أقسام، قول القلب، قول اللسان، هذه اثنين. العمل ثلاث أقسام، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. أهو هناخدهم واحدة واحدة كده. مش هو ده الإيمان يا شيخ أحمد؟ سبديه تكلم في القرآن، تخلي بالكم، اوعى حد يتكلم في آية إلا ما يرجع لتفسيرها في أكثر من تفسير، ولا يكون الضلال المبين. اللي يتكلم في القرآن بدون رجوع لأهل العلم مشكلة كبيرة جدا. اوعى تتكلم في القرآن بغير علم، ده كلام الله عز وجل. أي آية هتقرأها عايز تقولها للناس وتبلغها للناس لازم ترجع للتفسير. شوف ابن كثير قال فيها إيه، شوف القرطبي قال فيها إيه، شوف ابن جرير الطبري قال فيها إيه، شوف الزمخشري في اللغة قال فيها إيه، شوف أئمة التفسير قالوا فيها إيه، شوف ابن عباس قال فيها إيه. اوعى تتكلم بهواك. التفسير تقول قال الله تعالى كذا، قال فيها النبي كذا، قال الصحابي كذا، قال التابعي كذا، مش قال أحمد ولا قال سيد كذا. افهم ده كويس، المشكلة خطيرة جدا. فقلنا الإيمان قول وعمل. صح معايا، ده كلام مهم. قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح، هذه الإيمان عند أهل السنة. وده اللي أشار إليه النبي في حديثه الصحيح، الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأشار للقول وأشار للعمل، فقال أعلاها قول أو لا إله إلا الله قول، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدي عمل، عمل الجوارح، إنك حاجة تضر الناس شلها. طيب في عمل القلب أيوة، والحياء شعبة من الإيمان، أدي عمل القلب. فنيجي نشوف الصلاة. الصلاة جمعت قول القلب وقول اللسان، وجمعت عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. لذا سماها الله إيمانا، لأنها جمعت جميع عناصر الإيمان. من ذلك معلوم أن قول القلب لا إله إلا الله، صحيح؟ طب واللي بيصلي بيقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فحقق قول القلب وقول اللسان. خلاص كده، لأ دي القول، لأن الشهادة دي قول، قول إيه؟ القلب وقول اللسان. أن يكون اللسان معتقدا اعتقادا جازما أن الواحد الأحد هو الله، وأن خاتم الرسل محمد بن عبد الله. اللي بيصلي على الكلام ده بقلبه وقاله بلسانه، أدي أول عنصر من عناصر الإيمان. القول تحقق في الصلاة، تحقق قول القلب وقول اللسان. طيب نيجي لعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. من أعمال القلوب الخشوع، من أعمال القلوب المحبة، من أعمال القلوب الإخلاص، من أعمال القلوب التوكل، الصدق مع الله عز وجل. ولا شك أن المصلي حقق ذلك حتى تكون صلاة، لأن الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع عمل قلبي، فتوفر عمل القلب داخل إيش؟ الصلاة. واللي بيصلي محب لله عز وجل، المصلي يرجو رحمة الله ورجاء عمل القلب، تقول لا أعمال القلوب موجودة في الصلاة. طيب عمل اللسان، المصلي بيعمل إيه؟ بيقرأ قرآن، صح؟ فاتحة وما تيسر، أدي عمل اللسان. المصلي بيعمل إيه؟ بيستغفر الله ويدعو الله ويرجوه، وده عمل لسان يستغفر، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب. أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو سلس فأكثر من الدعاء، فبيدعو، وده عمل لسان. نيجي العمل الجوارح. المصلي بيعمل في الصلاة قيام وركوع وسجود، أعمال إيه دي؟ أعمال جوارح. فلما اكتملت عناصر الإيمان داخل الصلاة سماها الله إيمانا. عرفت ليه أعظم الأركان بعد الشهادتين؟ لأنها الجامعة للإيمان بعناصره، لذا سماها الله إيمانا. يبقى عشان تتكلم لازم تتعلم. عرفت ليه بتباح الأصوات؟ نقول لك يا بني لا تتعجل، يا ابني اصبر لما تتعلم، يا ابني خذ مفاتيح العلم، يا ابني لا تتنكر لمن علمك، يا ابني اعلم ان العلم عزيز، يا ابني اعلم العلم هو السهل، مش انك تقرا رساله او رسالتين او تلازم الشيخ شهر او شهرين فكرت نفسك بقيت من اهل العلم. مش معنى ان الشيخ قدمك تصلي امام او قدمك تقول خاطره او تقول كلمه وقاعد يسمع لك بقيت عالم، خلاص بقيت ند للشيخ لمن علمك ومن بين لك ومن رباك ومن فهمك. افهم يا ولدي، افهم يا ولد، العلم عزيز. يبقى الإيمان هنا معناه يا شيخ عبد الكريم الصلاة. وعرفنا ليه سماه القرآن صلاة إيمانا عفوا، إنها جامعة. يبقى أول باب نتعلم من الآية دي الحرص على طلب العلم. الأمر الثاني في قول الصحابة، قالوا قلت لقوم وهي في بطونهم، في رواية الإمام أحمد قالوا كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها. دي اللي عايزين نتعلمها كلنا، رابطة الإخوة الإيمانية الصادقة. لا شك أن الكثيرين من الصحابة قبل تحريم الخمر كانوا يشربون الخمر. الخمر حرمت إمتى؟ في المدينة. في ناس كتير من الصحابة ماتوا قبل يروح المدينة، ماتوا في مكة صح؟ وفي ناس ماتوا قبل تحريم الخمر في المدينة في الغزوات، قبل أن ينزل قول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ففي ناس كانوا يشربوا الخمر ماتوا قبل التحريم. فشوف حب الصحابة لإخوانهم الذين ماتوا، مش الأحياء فقط، واللي ماتوا. ده احنا نبشنا حتى الكبور على الأموات عشان نفضحهم، ما سبناش الأحياء في حاجة. يعني الأحياء خلصنا عليهم، روحنا مين؟ للأموات، بنطلعهم من قبورهم. يقعدوا يخوضوا في العلماء من السلف، ابن حجر كان، والنووي كان. ايه ده يا ابني، خلصتم الأحياء روحتم على الأموات كمان مش سايبين حد؟ هو في ايه يعني؟ حتى الأحياء لم يسلموا منكم فذهبتم إلى الأموات تذبحونهم؟ والنبي يقول اذكروا محاسنا موتاكم، مات خلاص، عفى الله عنه، غفر الله له. لا، إنها الشهوة في ذبح الناس. فشوف الصحابة وشوف منهجهم القويم. طب إخواننا اللي مات كانوا بيشربوا الخمر، شوف خايفين إزاي. من أجل ذلك الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة. عارف ليه قال إخوة؟ لأن إخوة لا تقال لغة إلا مع من تربطهم رابطة الدم، أخوك من أمك وأبيك، ده فقط العلو إخوة. إنما غير الإخوان أخوان إخوان لغة، يعني مش المنهج اللي انت تعرفونه. هذا المنهج بعيد عن أهل السنة. ولذلك قال تعالى في يوسف وإخواته، قال الآية بتقول في سورة يوسف، قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات، فلما دخل عليه إخوة يوسف إيه عرفهم. إخوة، ما قالش إخوان، قال إخوة. ليه؟ لأن رابطة إيه؟ دم. دي رابطة دم مناسب، إخوان أبناء يعقوب، إخوة من دم. يعني كأن المسلم ده في الإسلام طبعا أخوك، بل أعلى من أخيك الذي هو من أمك وأبيك. تربطكم رابطة الإيمان، إخوة، دمه يجري في دمك. مش أي كلمة ترويك عليه وتقلبك عليه يقول لك لا يبقى ما حققتوش الإيمان، لأن القرآن قال إنما المؤمنون إخوة، تبقى عارف حقوق الأخوة إخوة، بخلاف بقى النوع الثاني إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ما قالش إيه إخوان، ما فيش روابط هنا أبدا، فاهم؟ فالأخوة هي رابطة عجيبة جدا. ولذلك أول عمل قام به النبي في المدينة بعد المسجد قال إيه؟ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، إزاي أعرف أن المسلم ده أخي بمعنى كلمة أخي؟ وذلك أنت بتسمع كثيرا من يقول رب أخ لم يلده أو تلده أمك وأبوك، ولا إيه؟ هو ده الأخ الإيماني، أخ في الإسلام، ده أخ، أخ أعلى من رابطة النسب. قد يكون أخوك من أمك وأبيك عدوا لله ورسوله، فهذا ليس بأخ. نوح عليه السلام ولده فلذة الكبد، ثمرة الفؤاد، لما كفر بالله اللي حصل أغرقه الله. نوح اللي دعا 1050 عاما ابن أغرقه الله، مع من أغرق؟ لأنه كفر. نوح يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، الله ماذا أجاب نوح؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك. إيه ده؟ ده ابني فلزة الكبد صار، ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ده ما يبقاش ابنك اللي يخالف عقيدتك ويحارب ربك. فالعلاقة بين الأنبياء والبشر علاقة منهج وعقيدة، مش علاقة نسب. وكذلك علاقتنا نحن بالناس علاقة منهج. أخي حقا من عبد الله واتبع النبي، لا من ولدته أمي وعاد الله وعاد رسوله، ليس بأخ. فين الأخ حقا اللي حقق الإيمان؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهنا الصحابة يعلمون هذا المبدأ، كيف بإخواننا الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر، رابطة عجيبة جدا رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك هذه الخاصة تعلمها منهم من التابعون. لما تقرأ كده سورة الحش، أنا عايز تقرأ القرآن بتدبر. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم، الله أكبر، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، الله أكبر. تعالوا شوف قلوبنا احنا عاملة ازاي، ربنا يسلم، الله يحفظ، الله ربنا يسلم، الله يسلم. لأن التابعين تربوا على إيد مين؟ على إيد الصحابة، فتعلموا الإيمان الصادق، تربوا على إيد ابن عباس وابن عمر وابن مسعود، فتعلموا يعني أخوة، يعني إيمان، يعني صدق. فهنا خصيصة مهمة جدا لهذا الجيل الفريد، جيل الصحابة ومن جاء من بعدهم من أصحاب القرون الفاضلة، قضية الأخوة الإيمانية الصادقة. هذه ركيزة انت حققت في أمة نصر الله. والله ما قامت للمسلمين دولة في المدينة إلا بهذه الخصيصة بعد بناء المسجد، الأخوة الإيمانية الصادقة، مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ليه؟ إنها ركيزة بناء أمة، ركيزة بناء دولة. إنما لما ينفرط عقد الأخوة بين المسلمين لن تقوم لهم قائمة، لن تقوم لهم قائمة. وده الحاصل، الأعداء نعرفوا ده، فبدأوا يقسموا الأمة دويلات متطاحنة متناحرة، مهدي ده تونسي وأنا مصري وده فلسطيني وده تركي وده سوري وده منين وده مغربي وده مغربي، ضعنا بقى كله بيأكل في بعضه، بقى بيننا حدود. اللي انت هنا في الغرب في أوروبا بتشوف كام دولة بتخشها بدون كنترول، بلاوز فايس. نحن في بلاد الإسلام داخل الدولة الوحيدة، أبناء الدولة الوحيدة قد يحتاجون إلى تصريح لينتقل من محافظة لمحافظة، مش من دولة لدولة، معاناة. لأنهم عارفين أن بناء الأمة بيكون على الأخوة، يبقى لازم نبد أن نقطع حبال الأخوة، تظهر النعرة الجهلية، أنا فلسطيني وأنت مصري، مش أنتوا اللي قفلتوا علينا
قفلت علينا البتاع ده،
فضاعت منزلة الأمة وضاعت هيبتها وضاعت مكانتها وضاع عزها. لا يا جماعة، احنا مسلمون، انت اخي وانا اخوك، دعك من تلك الحدود التي صنعها اعداؤنا وفرقوا بيننا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاخوة ركيزة بناء الامة، لذا قالوا اخواننا. طيب، ثلاثة، أن من فعل الحرام قبل أن يحرم فلا إثم عليه. من فعل الحرام قبل أن يحرم لا إثم عليه، اللي شرب الخمر قبل تحريم الخمر لا إثم عليه. فالصحابة الذين شربوا الخمر قبل تحريمها هل يأثمون؟ أبدا. إمتى يعاقب المرء ويتوعد بالعقاب؟ لو شرب بعد التحريم، بعد علمه بالتحريم. يبقى الجاهل يعذر إن كان جهله ليس من كسبه. طيب، دي كلها أحكام تأخذها من النصوص، بنجيبها من الكلام أقوال العلماء، نرجع لأقوال الصحابة، أقوال التابعين، أقوال أئمة الدين، الفقهاء، تنقب عن العلم، تبحث عن الفوائد، تطلع، تقرأ، تسأل العلماء. العلم ما هو سهل، من اعتمد على رأيه ضل. ارجع لأهل العلم، ارجع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
So machen wir weiter, liebe Geschwister, und schauen uns an, nachdem wir die Art des Tafsir erläutert haben, schauen wir uns einen weiteren Vers an, liebe Geschwister, der uns nahebringen sollte, dass der Muslim immer zu den Leuten des Wissens zurückkehrt, um bestimmte Verse oder bestimmte Aussagen zu verstehen. So sehen wir beispielsweise in Surat al-Baqarah, Vers 143, ist es der letzte Teil des Verses, in dem Allah Azza wa Jalla sagt, aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Allah ist zu den Menschen wahrlich gnädig, barmherzig. Wir lesen uns kurz den Anfang des Verses durch, um zu verstehen, was dieser Vers meint. Allah Azza wa Jalla sagt, so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge ist. Wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer sich auf den Fersen umkehrt. Und es ist wahrlich schwer, außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Allah ist zu den Menschen wahrlich gnädig, barmherzig. Die ungläubigen Geschwister, nachdem sie diese Verse gelesen haben oder nachdem sie von diesen Versen gehört haben, gingen sie zu den Sahabern hin und wollten einflüstern, dass, wie bei euch ja allen bekannt ist, dass vorher die Gebetsrichtung in Richtung der Aqsa-Moschee gewesen ist. Und zwar, wie der Sheikh erwähnt hat, war dies ungefähr in einer Zeitspanne von 17 Monaten. Ja, die 17 Monate hat man Richtung der Aqsa-Moschee gebetet. Ja, ihr könnt euch vorstellen, ungefähr eine anderthalb Jahre weniger, sagen wir grob, anderthalb Jahre. So gingen manche Ungläubige hin zu den Sahabern und wollten einflüstern, wir haben die ganze Zeit in diese Richtung gebetet, ja, und jetzt kommt der Befehl, dass ihr eure Richtung wenden sollt, und wollten einflüstern, dass die anderen Gebete verloren gegangen sind. Und da sagt Allah Azza wa Jalla hier, aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Warum erwähnen wir diesen Vers, weil wir vorhin erwähnt haben, dass es wichtig ist, dass man den Tafsir des Koran liest und was mit den verschiedenen Worten gemeint ist. Yani wenn hier der eine oder andere liest, aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Und mit dem Glauben, jeder von uns sagt, dass der Glaube ist, die Stufen des Glaubens, wie im Hadith erwähnt ist, dass man an Allah glaubt, seine Gesandten, seine Bücher, ja, und an den jüngsten Tagen das Vorherbeschriebene, sei es Gutes oder Schlechtes und so weiter und so fort, die sechs Säulen des Glaubens. Wenn einer von uns diesen Vers liest, dann geht er genau davon aus und sagt, Allah Azza wa Jalla meint hier den Glauben, so wie er bei uns verstanden wird. Aber was mit dem Glauben hier gemeint ist, liebe Geschwister, ist das Gebet. Es steht zwar hier in der Fußnote, auch mit der deutschen Übersetzung, aber mit dem Glauben hier ist das Gebet gemeint. Yani Allah Azza wa Jal sagt hier zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, den Sahabern, die in diese Richtung gebetet haben, dass Allah Azza wa Jal euer Gebete nicht verloren lassen geht. Ja, dass diese Gebete, die ihr vollzogen habt, diese sind nicht verloren, diese sind bei Allah Azza wa Jal.
Denn Allah Azzawajal ist es, der euch am Anfang befohlen hat, in Richtung der Aqsa-Moschee zu beten. Und Allah Azzawajal ist es ebenfalls, der euch jetzt befiehlt, in Richtung Masjid al-Haram yani, zu beten. Also wenn dieser Qibla-Wechsel von Allah Azzawajal kommt, so sollte man davon ausgehen, dass es die Weisheit Allahs Azzawajal ist. Und dass dies nicht bedeutet, dass die Gebete, die wir vorher vollzogen haben, dass diese Gebete jetzt verloren sind. Die Weisheit, liebe Geschwister, damit wir das kurz am Rande erwähnen, weshalb die Qibla geändert wurde und so weiter und so fort, mag verschiedene Weisheiten haben, der Sheikh hat nur manche von ihnen erwähnt. Die eine Weisheit ist, dass man die Moscheen miteinander verbindet. Ja, wie es in der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam heißt, zu keiner Moschee sollte, sinngemäße Übersetzung, zu keiner Moschee sollte ja nie extra angereist werden, außer für die Moschee in Mekka und die Prophetenmoschee in Al-Medina und die Aqsa-Moschee sozusagen. Das sind die Moscheen, für die man extra anreist sozusagen. Ebenfalls ein Zusammenhang zwischen den Botschaften, die Allah Azzawajal offenbart hat, einmal zu Bani Israel und dann zum Volk vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, von der Aqsa-Moschee in Richtung Masjid al-Haram in Mekka. Also es ist wichtig, wenn du diese Verse liest, dass du die Leute des Wissens fragst, was ist hier mit dem Glaube gemeint, dann wird man dir sagen, dass hier nicht der Glaube gemeint ist, so wie du ihn kennst, sondern mit dem Glauben hier ist das Gebet gemeint. Aber schauen wir uns an, warum Allah Azzawajal den Glauben, warum Allah Azzawajal das Gebet hier als Glauben bezeichnet. Denn in der Regel wird es ja immer richtig erwähnt, wenn es um Gebet geht, dann geht es um Gebet, wenn es um Glaube geht, geht es um Glauben. Aber warum erwähnt Allah Azzawajal hier den Glauben anstatt das Wort des Gebetes? Man sollte wissen, wie es im Hadith heißt, der Glaube besteht aus in der einen Überlieferung aus ein paar und 70 Zweigen, ja, und die höchste ist La ilaha illallah, ja, und das niedrigste ist das Wegräumen eines Hindernisses vom Weg und die Schamhaftigkeit ist ein Zweig des Glaubens. Die Erläuterung dieses Hadiths kennt ihr, liebe Geschwister, ja, das höchste ist La ilaha illallah, ist eine Aussage, das niedrigste ist etwas vom Weg wegzuräumen, ist eine Tat der Extremitäten, der Körperteile sozusagen. Und die Schamhaftigkeit ist ein Teil des Glaubens, die Schamhaftigkeit ist eine Tat des Herzens. Al-Iman, liebe Geschwister, lässt sich in zwei unterteilen. Einmal die Aussagen und die Taten. Und die Aussagen, liebe Geschwister, wiederum, zu den Aussagen gehört die Aussage des Herzens und die Aussage der Zunge. Die Aussage des Herzens und die Aussage der Zunge. Und zu den Taten gehört die Tat des Herzens und die Tat der Zunge und die Tat der Körperteile, der sogenannten Extremitäten. Schauen wir uns an, wenn du im Gebet stehst. Yani wir wollen jetzt verstehen, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala hier das Gebet, warum hat er es Glaube genannt? Und wir kommen jetzt zu der Erläuterung, dann wird man dies verstehen. Allah azawajal hat es hier Glaube genannt, weil alle Zweige des Glaubens ja, im Gebet beinhaltet sind. Wir haben erwähnt, im Hadith heißt es, das erste ist La ilaha illallah, ist eine Aussage. Das letzte ist etwas wegräumen, eine Tat der Körperteile. Und die Schamhaftigkeit ist ein Teil davon, ist eine Tat des Herzens. In der Aussage, was die Aussage betrifft, Herz und Zunge, so sagst du in deinem Gebet, ja, La ilaha illallah sozusagen. Und La ilaha illallah, Muhammad Rasul, ja, nee, das Glaubensbekenntnis, ja, ist eine Tat, ist eine Aussage, Entschuldigung, ist eine Aussage des Herzens und ist eine Aussage der Zunge. Kommen wir nun zu den Taten. Die Taten lassen sich auch unterteilen in Herz, Zunge und Körperteile. Eine Tat des Herzens ja, ist beispielsweise, dass du demütig im Gebet bist, Khushu' hast, wie Allah Azzawajal in Surah Al-Mu'minun sagt, wahrlich Erfolg gebührt den Gläubigen. Und dann erwähnt er die erste Art und Weise und sagt, diejenigen, die in ihren Gebeten demütig sind. Diejenigen, die in ihren Gebeten demütig sind. Also die Demut ist eine Tat des Herzens. Ebenfalls das Tawakkul, dass du dich auf Allah Azzawajal verlässt, ist eine Tat des Herzens. Und ebenfalls die Mahabba, yani die Liebe zu Allah Azzawajal, ist eine Tat des Herzens. Kommen wir nun zu der Tat der Zunge. Die Tat der Zunge ist, dass du beispielsweise den Koran rezitierst, den Fatiha und die Suren, die danach kommen, und Istighfar machst und Dua machst, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, in keiner Position ist der Diener näher zu seinem Herrn als im Sujud, so vermehrt darin, was die Dua betrifft. Auch ebenfalls eine Tat der Zunge. Die Tat der Körperteile ist, dass du deine Hände hebst, dass du Allahu Akbar machst, dass du runtergehst, Rukua, dass du hochgehst, Qiyam, dass du runtergehst, Sujud und so weiter und so fort. Diesen Taten deiner Körperteile. Also sehen wir, dass Allah Azzawajal hier das Gebet Glaube genannt hat, weil im Gebet alle Teile des Glaubens, ja, Aussage, Herz, Tat, Zunge und so weiter und so fort, dass alles, was dies beinhaltet, ebenfalls im Gebet vorhanden ist. Deswegen ist es wichtig, dass man immer zu den Leuten geht des Wissens, dass du diesen fragst, beispielsweise, oh Sheikh, warum sagt Allah Azzawajal hier und Allah lässt es nicht zu, dass euer Glaube verloren geht, obwohl damit das Gebet gemeint ist, und dann erklärt ihr das so. Deswegen ist es wichtig, wenn du über den Koran liest und diejenigen, die über den Koran redest. Und diejenigen, die über den Koran viel reden, sollten sehr, sehr vorsichtig sein, nicht, dass sie in die Falle des Shaitan tappen, sondern immer nur über den Koran reden, wenn du sagst, Allah Azzawajal sagt das, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt das und das, und die Tabi'in, die Nachkommen sagen das, und der Sheikh so und so hat das darüber gesagt, und das und das, und dies beinhaltet das und das und das und das. Dass du das nötige Wissen hast, dass du nicht einfach so die Verse weitergibst, ohne das nötige Wissen davon zu haben. Das war der erste Vorzug, den wir entnehmen aus diesem Vers. Ja? Dass es wichtig ist, nur mit nötigem Wissen zu reden. Den zweiten Vorzug, den wir entnehmen, ist, wie wir erwähnt haben, der Grund für die Offenbarung dieses Verses, dass manche Sahaba gestorben sind, ja, bevor der Alkohol verboten worden ist. Und hier gingen die Sahaba zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin und haben ihn gefragt, O Gesandter Allah, was mit denjenigen, die gestorben sind, und der Alkohol ist noch in ihren Bäuchern? Oder was ist mit denjenigen, die gestorben sind, während sie Alkohol getrunken haben? Den Vorzug, den wir entnehmen, liebe Geschwister, aus dem Grund der Offenbarung, ist die Brüderlichkeit der Sahaba, dass sie über sich Gedanken gemacht haben, sich Sorgen gemacht haben über ihre Geschwister. Denn ich schaue dir das mal an. Zu Lebzeiten sind sie richtige Geschwister miteinander und selbst nach dem Tod machen sie sich noch Sorgen über ihre Geschwister. Wie der Sheikh erwähnt hat, nicht so wie es in unserer Zeit heutzutage ist, dass man über die Gelehrten redet, die am Leben sind, und der ist irre gegangen und der hat eh nur kein Wissen und der hat so und der hat so. Und der Sheikh, der verstorben ist, ja, der Sheikh ist so und der hat eine falsche Aqida und war dem falschen Manhaj und so weiter und so fort. Ja, dass man nicht nur über die Lebendigen redet, sondern auch spottet über diejenigen, die bereits verstorben sind, möge Allahs Barmherzigkeit auf ihn lassen. Deswegen ist es wichtig, wie der Sheikh erwähnt hat, die Geschwisterlichkeit. Denn die Geschwisterlichkeit in Bezug auf den Islam oder in Bezug in der Religion Allahs Azza wa Jal ist gewaltiger als die Geschwisterlichkeit, die du von Mutter und Vater hast. Ja, es mag sein, dass dein eigener Bruder aus Fleisch und Blut gegen Allah Azza wa Jal und Allahs Religion kämpft und dein Bruder, der weit weg ist und aus einer anderen Kultur und aus einem anderen Land und so weiter und so fort, dein wahrer Bruder im Glauben ist. Und hier sehen wir das beste Beispiel dafür, was die Gelehrten immer wieder benutzen, ist das Beispiel von Nuh alayhi salam und mit seinem Sohn, ja, dass Allah Azza wa Jal zu ihm gesagt hat, wahrlich, er gehört nicht zu dir, obwohl es eigentlich sein Fleisch und Blut ist. Obwohl es eigentlich sein Fleisch und Blut ist. Hier sieht man, wie gewaltig es ist, die Geschwisterlichkeit auf dem Wege Allahs Azza wa Jal. Und wie der Sheikh erwähnt hat, war das der Grund gewesen, weshalb die Muslime, ja, so einen hohen Stellenwert hatten. Weil sie diese Geschwisterlichkeit intus hatten. Weil die Sahaba haben das vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelernt. Und diejenigen, die danach gekommen sind, haben es von den Sahaba radhiyallahu anhum gelernt. Und das hat sie zu einer starken Weltmacht gemacht. Ja, warum? Weil diese Geschwisterlichkeit, dass man für seinen Bruder das wollte, was man für sich selbst gewollt hat. Und dass man sich Sorgen gemacht hat um seinen eigenen Bruder und danach gefragt hat und so weiter und so fort. Und das haben die Gegner der Religion ebenfalls gemerkt. Und das ist der Grund dafür, weshalb sie die muslimischen Länder unterteilt haben. Ja, aufgrund dessen, dass man sich bekämpft. Du bist ein Tunesier und ich bin ein Marokkaner und der ist ein Türke und der ist ein Syrer und der ist ein Palästinenser und der ist so und der ist so. Und die Palästinenser gegen die Ägypter, Allahu Akbar. Und die Palästinenser mit den Ägyptern und der Palästinenser sagt zum Ägypter, ihr seid doch die, die die Grenzen zugemacht haben und uns nicht reinlassen. Und der sagt so und der sagt so und man bekämpft sich gegenseitig. Ja, wie der Sheikh erwähnt hat, das ist der Grund dafür, weshalb wir in dieser leidenden Situation sind. Wir sehen hier beispielsweise, wie wir in Europa leben. Du kannst mit dem Schengen-Abkommen beispielsweise, mit dem Schengen-Visum, du kannst umherreisen von Deutschland, Luxemburg, du gehst nach Belgien, du gehst nach Holland, du gehst rein, wo du willst, ohne dass man dich kontrolliert sozusagen. Ja? Und in den muslimischen Ländern ist es so, beispielsweise in manchen Ländern ist es so, dass wenn du von einer Stadt in die andere reisen willst, dass du dafür schon eine extra Erlaubnis brauchst. Ja, obwohl du eigentlich in deinem eigenen Land bist. Und das ist der Grund dessen, warum wir so weit entfernt sind von der Religion Allahs Azza wa Jalla. Und das ist ebenfalls der Grund dafür, weshalb wir uns bekämpfen, weil die Geschwisterlichkeit nicht mehr so ist, wie sie früher mal gewesen ist unter den Geschwistern. Den dritten Vorzug, den wir erwähnen aus dieser Aussage, wenn wir jetzt an dem Beispiel der Grund der Offenbarung für diesen Vers ist, das ist eine Regel, liebe Geschwister, die kann man sich so aufschreiben, wer Haram praktiziert hat, bevor er gestorben ist, ja, und bevor das Verbot gekommen ist, dass es Haram ist, auf den lastet keine Sünde. Beispielsweise, früher, bevor der Verbot gekommen ist für Alkohol, ja, hast du Alkohol getrunken und verzehrt und du bist gestorben. Und nach deinem Tod kam erst das kam erst das Verbot. So ist es kein Problem für dich und es ist für dich ebenfalls keine Sünde. Oder mit verschiedenen anderen Taten, du bist gestorben, bevor diese Tat verboten wurde, so wird dir das nicht als Sünde angerechnet. Nein.
قولوا كما يقول المؤذن ونكمل خمس دقائق بس بعد الأذان عشان نتمم المعنى في هذه الآية.
نعم. تفضل حسن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد فما زلنا مع الآية 93 من سورة المائدة في قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فتكلمنا عن سبب نزولها واستخرجنا منه بعض السوائد حتى لا تتوه منا لأن خرجنا كثيرا فربما المستمع يتوه الشيخ راح فين وجنين احنا لسه مع الآية رقم 93. تكلمنا فقط عن سبب نزولها واستخرجنا بعض الأحكام من سبب النزول. الآن في تنبيه مهم مع الآية. غلط البعض في تأويل هذه الآية كما روى ابن عبد البر وغيره بسنده في كتاب الاستذكار فقال شرب قوم من أهل الشام شرب قوم من أهل الشام الخمرة على عهد يزيد ابن أبي سفيان. يزيد ابن أبي سفيان هو أخو معاوية. في يزيد هو ابن معاوية الذي جاء من بعد معاوية وفي يزيد الصحابي يزيد ابن أبي سفيان هذا صحابي رضي الله عنه وأرضاه وكان يلقب بيزيد الخير. عمر كان وله على بلاد الشام في خلافة عمر رضي الله عنه عمر. ففي زمن يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما بعض أهل الشام شربوا الخمرة وتأولوا هذه الآية قالوا الله يقول خلي بالك بقى عشان اللي بيوصلك لفهم العنان دون الجوع لأهل العلم كيف يضل ويزيد. قالوا الله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. طب الحمد لله مؤمنين وبنعمل الصالحات يبقى نشرب الخمر ولا جناح علي. هي كده بقى لو قرأت الآية كده اعمل اللي انت عايز من غير ما ترجع للعلماء هو بيقول لك والآية صريحة ده قرآن ده قرآن اهو قرآن مش قرآن قرآن عشان ما حد يقول لك اهو بقى يقول لك الخمر اهو. طب يا سيدي اهو الحمد لله انا بصلي وبصوم وراجل تقي وبعمل الصالحات يبقى اذا شربت مفيش عليها جناح ما دمت مؤمن. الآية بتقول كده اهو شوف مش صح كده ظاهر الآية اهو ليس على الذين امنوا وهم امن طيب كمل وعملوا الصالحات بيعملوا الصالحات جناح اسم يعني فيش اسم في مطاعم كل اللي انت عايزه بقى كل خنزير بقى كل اللي انت عايزه بقى خلاص في مطاعم اذا ما اتقوا ما دام عندك تقوى وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين فشربوا الخمر متأولين الشبهة بقى هنا. طيب المهم تعالوا نشوف اللي حصل. قال فكتب فيهم إلى عمر الأمير بتاعهم يزيد بن أبي سفيان بعت رسالة لعمر يخبره بهذا الأمر في جماعة شربوا الخمر ويقولون قال الله تعالى كذا في عندهم آية هو صح؟ نشوف عمر يقول لي فكتب أن يبعث بهم إلي هاتهم لدول عمر رضي الله عن عمر قال أن يبعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك دول هيفسدوا الأمة دول عندك في بلاد الشام هاتهم لي الله أكبر طيب أرسلهم يزيد إلى عمر ماشي كده صح فلما قادموا على عمر راحوا العمر الآن استشار فيهم الناس شوف عمر فكه عمر جمع الصحابة ماذا نفعل في هؤلاء عندهم متأولين عندهم خطأ معين في فهم آية نعم معهم إيه وبشربوا الخمر فقالوا يا أمير المؤمنين إنهم قد كذبوا على الله عز وجل وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله عز وجل فاضرب رقابهم ده فريق من الصحابة يقتالوا على طول ليه؟ كذبوا القرآن وشرعوا دين من عندهم طيب وعلي رضي الله عنه وأرضاه ساكت العلم له أهله فقال أي عمر ما تقول يا أبا الحسن إيه رأيك أنت علي هؤلاء الناس قال أرى أن تستتيبهم يا أمير المؤمنين الاستتابة الأول هتتوبوا ولا مش هتتوبوا قدامكم ثلاثة أيام أدي واحد طيب فإن تابوا جلدتهم 80 جلدة لشربهم الخمر إن تابوا وأقروا أنهم أخطأوا الفهم ورجعوا للإيمان الصادق خلاص نجلدهم كل واحد إيه 80 جلدة لأنه شرب الخمر وإن لم يتوبوا أصروا أن الخمر حلال فده اسمه من أنكر معلوما من الدين بالدروس قد كفر طيب أقمنا على الحدة أصر على الكفر طيب قال وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فإنهم كذبوا على الله عز وجل وشرعوا في دين ما لم يأذن به الله عز وجل فاستتابهم عمر فتابوا فضربهم 80 رضي الله عن عمر وأرضاه وذي اللي بنقول من ضمن موانع التكفير أو التبديع أو التفسيق شبهة التأول ممكن إنسان متأولا فقبل أن نقيم عليه الحد لابد أن نزيل الشبهة عنه أولا دول عندهم تأولهم دول في عهد قريب من عهد الصحابة يعني مش في زماننا وكانوا ناس مؤمنين صادقين مش زي حالاتنا يعني كانوا رجال ولكن تأولوا آية فما نحكمش عليهم قبل أن نقيم عليهم إيه الحجة مش هنتعلم بقى ولا إيه مش عايزين نتعلم قبل ما نحكم على الناس نسمع منهم ونرجع لهم ونستفسر لماذا قالوا لماذا فعلوا ده عمر جامع الصحابة ما أخذهمش كده خلوهم عنهم أهم ده بيشربوا خمر بيشربوا إيه خمر عمر كده راح خدهم على طول أصل ده دين يا جماعة دي أحكام شرعية لازم نسمع من جميع الأطراف ونشوف الحق فين بدليله عشان ربنا يعفو عنا ويكرمنا فالجماعة دول تأولوا الآية فكان هذا الحكم رفع الشبهة أو بلد وبعد كده نطبق الحكم اللي عايزك تفهم من الآية دي عشان احنا نتكلم عن إن الأعمال تتفاضل بالإحسان وارتباطها به الآية دي يا جماعة جمعت لنا مراتب الدين الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان ده اللي بيقرأ بتدبر بقى تعالوا نشوف الله تعالى يقول في هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات أدي أول مرتبة إيمان ما عمل إيش صالح وهو ده اللي بنسميه الإسلام يبقى ركن الإسلام لأن الإسلام إذا أفرد يشمل إيه أعمال القلب وأعمال الجوارح فدول آمنوا أي حققوا أركان الإيمان الست، وعملوا الصالحات يعني أقاموا الصلاة الزكاة صاموا إلى آخره، فدول حققوا ركن إيه؟ الإسلام. هذه أول مرتبة. ننتقل إلى المرتبة الثانية. قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. الله. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، لسه من على نفس الركن، خلي بالك كده، ثم اتقوا وآمنوا. الركن الثاني جاب التقوى مع ايه؟ مع الإيمان فقط، ما ذكرش العمل اهو. ثم اتقوا وآمنوا، ادي ركن الإيمان، اعمال القلب. انت معايا؟
نعم.
ولا توه؟
لا معاك.
نيجي للركن الثالث، المرتبة الثالثة، ثم اتقوا وأحسنوا، ادي اعلى المراتب بقى اللي هو الإحسان. فالآية جمعت لنا مراتب الدين الثلاثة، وختمت بقول الله تعالى والله يحب المحسنين. هذه المنزلة العالية قوي دي بقى اللي بيتفاضل معها العمل، لما توصل لدي أبشر إنك وصلت لمنزلة الإحسان في العمل. الله أن تتقن العمل وتخلص فيه لربك وتجمع فيه المستحبات والمندوبات وتقوم به على أجل أكمل الوجوه، عندها يرتفع بك عملك. وده اللي قاله القرآن الكريم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ضاق بنا المقام، تطاردنا عقارب الساعة، فكما تعلمون عندما تطاردك العقارب عليك أن تخشى من لدغها ومن سمها، فهنا يتوقف القول مع هذا الفهم لهذه الآية، فإن قدر بقى وكان اللقاء نواصل مع تفاضل الأعمال مع الإحسان. نعم.
So kommen wir inshallah zum letzten Teil dieses Vortrages. Und so haben wir vorhin erwähnt, dass der Grund für diese Offenbarung des Verses in Surat al-Ma'idah, Vers Nummer 93 folgender ist, dass manche Sahaba den Koran, den Alkohol getrunken haben, ja, und gestorben sind, bevor das Verbot über den Alkohol gekommen ist. Und so sagt Allah Azza wa Jal, dass es, dass auf diese keine Sünde lastet, die gestorben sind, yani sinngemäß, bevor der Alkohol verboten ist, verboten wurde. Wir kommen nun zu einem Ereignis, liebe Geschwister, das sich in Teilen des Schirn ereignet hat. Und zwar, manche Muslime haben sich diese Verse durchgelesen. Ja, und das war in der Zeit von Yazid. Yazid, der sie, den Befehlshaber über sie gewesen ist, in Teilen des Schirn. Manche haben, Muslime haben diesen Vers gelesen und haben gesagt, es lastet keine Sünde auf denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, hinsichtlich dessen, was sie bisher verzehrt haben, wenn sie fortan gottesfürchtig sind und glauben, rechtschaffene Werke tun und wiederum gottesfürchtig sind und glauben und wiederum gottesfürchtig sind und Gutes tun. Allah liebt die Gutes Tunenden. So haben sie diesen Vers gelesen und haben gesagt, okay, ja, wir haben ein falsches Verständnis bezüglich dieser Angelegenheit gehabt. Und deswegen, auch wenn wir es während diesem Vortrag schon mehrmals erwähnt haben, es ist wirklich immer wieder wichtig, zu den Leuten des Wissens zurückzukehren. So haben sie diesen Vers gelesen und haben gesagt, okay, Allah also sagt, es lasst keine Sünde auf denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Dann haben sie gesagt, wir trinken den Alkohol, ja, aber wir glauben und wir tun rechtschaffene Werke. Ja, und so sagt Allah Azza wa Jalla, so haben sie das Verständnis gehabt, dass wer glaubt und rechtschaffene Werke tut und so weiter und so fort. Dann haben sie gesagt, okay, dann trinken wir den Alkohol und machen das Verbotene, ja, solange wir zu denjenigen sind, die gottesfürchtig sind und glauben. So sagt Allah Azza wa Jalla, es lastet keine Sünde auf diejenigen. Das heißt, sie haben ein falsches Verständnis gehabt und haben gesagt, solange Allah Azza wa Jalla sagt, es lastet keine Sünde auf denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, haben sie gesagt, wir glauben und wir tun rechtschaffene Werke, also trinken wir den Alkohol. Ja, das war das falsche Verständnis, was sie dessen hatten. Und dies war zur Amtszeit von Umar radiallahu anhu. Als Umar radiallahu anhu davon mitbekommen hat, hat er gesagt, schick sie mir rüber. Ja, und so sind sie gekommen. Bevor sie gekommen sind, hat Umar radiallahu anhu die Sahaba genommen und sich mit ihnen zusammengesessen, ja, und hat yani, sich besprochen mit ihnen, was sollen wir mit denjenigen machen. So hat einer beispielsweise gesagt, sie tun das Verbotene und rebellieren gegen die Verse Allah. Also sozusagen, nichts gebührt ihnen außer Nacken schlagen, Tod. Ja? Und dann hat Umar radiallahu anhu gesehen, wie Ali radiallahu anhu die ganze Zeit so ruhig gewesen ist. Und hat ihm gesagt, ja, wie Abel Hassan sozusagen, ja, seine Kunie sozusagen, sein Name, O Vater von Hassan sozusagen, was sagst du, was ist dein Ratschlag? Und so hat er gesagt, und das sind die Leute, die es wissen, die ruhig sind und die zuhören. Und dann hat er ihm gesagt, wir nehmen sie und wir fragen sie, ob sie Tauber machen wollen. Wenn sie Tauber machen wollen, so bekommen sie 80 Peitschenhiebe für den Verzehr vom Alkohol und fertig. Und wenn sie sich widersetzen und keine Tauber machen wollen, dann erst kann man sie zum Tode verurteilen. Dann erst kann man sie zum Tode verurteilen. Und hier sehen wir die Weisheit von Ali radiallahu anhu. Ja? Deswegen ist es wichtig für die Muslime, bevor ein Urteil fällt, der ist ein Kafir, der ist ein Mu'min, der ist so, der ist so, der ist so, dass man zuerst mal sich ein Bild macht von dem Ereignis und dann erst ein Urteil fällt. So sind sie gekommen zu Umar radiallahu anhu und haben sozusagen die Tauber gemacht und so haben sie die 80 Peitschenhiebe bekommen und dann war gut. Und dann war gut und wie wir erwähnt haben, hier ist es wichtig, das zeigt, dass bevor man urteilt, muss man sich ein klares Bild machen und ein klares Verständnis schaffen.
Kann er zwar, ja, da ist. يزيد بن معاوية كان فهد عمر بن عبد العزيز.
نعم.
يزيد بن أبي سفيان ده أخو معاوية الصحابي.
نعم. Und dieser Yazid, von dem wir erwähnt haben, ist Yazid ibn
Abi Sufyan.
Ibn Abi Sufyan. Ist der Bruder von Muawiya.
مش ابنه بقى.
لا.
ابنه كان فهد عمر بن عبد العزيز. نعم.
طبعا. Es war nicht sein Sohn gewesen, denn sein Sohn war zur Zeit von Umar ibn Abd al-Aziz gewesen. Ja. So viel nur, dass wir wissen, um welche Person es sich handelt. Das heißt, liebe Geschwister, dass wir wieder zurückkommen, dies zeigt uns, dass man das richtige Verständnis bezüglich der Verse Allahs Azza wa Jal haben soll. Ein weiterer Vorzug, und zwar ist der letzte Vorzug, den wir sehen aus diesem Vers, ist, dass dieser Vers, liebe Geschwister, alle drei Rangstufen der Religion beinhaltet. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. In diesem Vers sind alle drei Rangstufen erwähnt. Allah Azza wa Jal sagt hier, es lastet keine Sünde auf diejenigen, die glauben und rechtschaffende Werke tun. Ja? Mit dem Glauben und rechtschaffende Werke tun, hinsichtlich dessen, was sie bisher verzehrt haben, wenn sie fortan Gottesfürchtige sind und glauben und rechtschaffende Werke tun. Das ist Al-Islam. Das ist Islam, dass du glaubst und rechtschaffende Werke tust. Und das, was danach kommt, gehört immer noch zum Islam. Wenn sie fortan Gottesfürchtige sind und glauben und rechtschaffende Werke tun. Das ist Islam, denn die rechtschaffende Werke, liebe Geschwister, wie der Sheikh erwähnt hat, Gebet und Zakah und Saum und Hajj und so weiter, dann kommt und wiederum gottesfürchtig sind und glauben. Hier ist Al-Iman. Und wiederum, gottesfürchtig sind und glauben. Hier sind die Taten nicht erwähnt. Das ist ein Iman. Und wiederum, gottesfürchtig sind und glauben. Und dann kommt ein Ihsan. Und wiederum, gottesfürchtig sind und Gutes tun. Ich wiederhole nochmal, vielleicht ist man durcheinander gekommen. Der Vers beginnt damit, es lasse ich keine Sünde auf denjenigen, die glauben und rechtschaffende Werke tun. Ja, das gehört zum Islam. Hinsichtlich dessen, was sie bisher verzehrt haben, wenn sie fortan gottesfürchtig sind und glauben und rechtschaffende Werke tun. Das gehört immer noch zum Islam. Danach kommt und wiederum gottesfürchtig sind und glauben. Das ist nur der Glaube. Und dann kommt und wiederum gottesfürchtig sind und Gutes tun. Hier ist Al-Ihsan. Also sehen wir, dass alle drei Rangstufen der Religion an diesem Vers beinhaltet sind. Wenn Allah Azza wa Jalla so vorher geschrieben hat, so werden wir inshallah beim nächsten Vortrag weitermachen. Ihr sagt diese Worte und bitte bei Allah Azza wa Jalla finde ich in euch und Vergebung.